Angst. Angst, lauf, wenn du kannst. So habe ich meine Predigt für den heutigen Sonntag überschrieben. Dabei, Angst, lauf, wenn du kannst. Wen geht denn dieses Thema Angst überhaupt an? Thema für Sie, für mich. Ich habe Schüler angesprochen. Sechste Klasse ist das Pflichtthema. Und was war die Antwort? Schweigen. Angst, Herr Lotz, was ist das? Und dann habe ich mich selber angeschaut. Sagen Sie, wo hat ein Typ wie ich Angst? Ich bin in Ferien mit über 40 Stundenkilometern mit dem Fahrrad eine Skipiste nach unten gefahren. Ich nehme es in der Schule auch mit schwierigen Schülern auf. Und was einige Männer wissen, was das bedeutet, ich traue mich sogar gelegentlich meiner Frau zu widersprechen. Angst, lauf, wenn du kannst. Für wen ist das ein Thema? Für mich. Ich hatte einen Kreuzbandriss. Kein Problem. Operationen habe ich keine Angst vor. Kein Problem. Aber die Arzthelferin gab mir vorher zwei Rezepte. Das eine Rezept war in Ordnung. Schmerztabletten braucht man nicht, aber nicht schlecht, wenn man sie hat. Auf dem anderen Rezept habe ich zu der Arzthelferin gesagt, Entschuldigung, Sie haben mir das falsche Rezept gegeben. Schaut sie mich an. Mach ich, ja, hier steht drauf 10 Thrombosespritzen. Da sagt sie, ja und? Mach ich, ja, die geben Sie mir doch. Nee, die müssen Sie sich selber geben. Können Sie sich vorstellen, wie es mir gegangen ist, als ich dann frisch operiert auf meinem Bett zu Hause lag, mit dieser kleinen unschuldigen Spritze neben mir. Wenn man so eine Spritze auspackt, dann ist die noch verhältnismäßig klein. Aber wenn jetzt diese Spritze in den Bauch rein soll, dann wird die von Sekunde zu Sekunde wird die immer größer. Und so lag ich auf meinem Bett und habe überlegt, was ich mit diesem Riesenteil von Spritze mache. Habe überlegt, wie ich das mir wie so ein Samurai-Schwert in den Bauch hinein steche. Meine Frau kam zwischendurch nach Hause. Ich war schon ungefähr 20 Minuten damit beschäftigt, mir eine Spritze zu geben. Und sie meinte, soll ich dir die Spritze geben? Habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass du mir wehtust. Ich habe deutlich über 30 Minuten gebraucht, bis diese Spritze dann endlich tatsächlich in meinem Bauch gelandet ist. Angst, lauf, wenn du kannst. Ich weiß nicht, ob es ein Thema ist für Sie. Für mich ist es ein Thema. Schön war auch zu sehen in der Schule dann, als ich von meinen eigenen Ängsten erzählt habe, es war eine Klasse, fast nur Jungs, ich glaube 2 oder 3 Mädels in dem Kurs, die Hände gingen nach oben und ein Junge nach dem anderen erzählte, wovor er Angst hatte. Angst liegt voll im Trend. Ist ein Modethema. Wenn wir uns mal bei Google anschauen, das Wort Angst, wenn man es eingibt, hatte ich 48,3 Millionen Ergebnisse. Beim Wort Freude, was ja so viel positiver ist und viel mehr Spaß macht, finden sich nur 29,2 Millionen Einträge. Wir befinden uns im Zeitalter der eskalierenden Angst. Therapeuten und Buchautoren freuen sich, das sichert gewisse Umsätze, aber Millionen Menschen leiden darunter. Dabei ist Angst erstmal gar nichts Negatives. Angst ist oft erlernt. Letzte Woche habe ich meine Nichte getauft und wenn man sieht, der Vater hat sie geschnappt, mein Schwager, und hat sie über den Kopf rumgewirbelt und nach unten befördert und diese Kleine lacht und strahlt. Da habe ich mir gedacht, wenn du das mit mir machst, dann haben wir zwei ein Problem. Angst ist anerzogen, Angst ist erlernt. Angst hat erstmal die wichtige Funktion, uns vor lebensgefährlichen Situationen zu bewahren. So haben wir Angst, wenn es darum geht, einem fahrenden Auto zu begegnen. Giftschlangen, vor Feuer, Strom, Kampfhunden und anderen. Eine wichtige Alarmfunktion ist die Angst, kann einhergehen mit körperlichen Begleiterscheinungen wie Zittern, Schwindel, Erröten, Anspannung, Herzklopfen, Übelkeit und so weiter. Angst kann die Leistungsfähigkeit fördern, kann die Konzentration fördern, weil man weiß, jetzt kommt es drauf an. Aber, und das ist das, was viele von uns mit Sicherheit immer mal wieder erleben, Angst kann auch hemmend sein, Angst kann lähmend sein. Ich erinnere mich an einen Schüler, der bei mir in der Realschulabschlussprüfung stand, 10. Klasse, Thema Fußball, Thema, über das der stundenlang erzählen konnte, nur nicht in der Prüfung. Er stand da, fing an zu reden. Sein Reden wurde leiser und er machte nur noch den Mund auf und zu, auf und zu, auf und zu. Angst, die lähmt. Hat jeder sicherlich schon in unterschiedlichsten Situationen erlebt. Ganz verbreitet ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung. Wie wird das bei dem anderen ankommen, was ich sage? Wie wird das beim anderen ankommen, wie ich mich verhalte? Könnte es nicht sein, er mag mich dann nicht mehr so? Wenn Sie überlegen, mit wem Sie in letzter Zeit über den christlichen Glauben gesprochen haben, wie es Ihnen persönlich damit geht oder euch damit geht, dann erlebe ich bei mir, dass das Situationen sind, als ein Mensch, der ja gerne redet, dass ich dann auch gerne mal still werde und mir Gedanken mache, wie wird der über mich denken, wenn ich jetzt mich zu meinem christlichen Glauben bekenne? Wie wird das sein? Angst vor Ablehnung kann so weit gehen, dass man zu seinen eigenen Positionen nicht mehr steht, dass man seine eigenen Überzeugungen über Bord schmeißt und die Überzeugung des anderen annimmt. Sein Fähnchen in den Wind hängt, wie wir so schön sagen, dann ist die Wand nicht mehr weiß, sondern dann ist sie gelb oder andere Farbe, je nachdem, was der andere sagt und was gerade angesagt ist. Angst vor Ablehnung kann auch so weit gehen, dass die Personen, die Macht haben, im Betrieb, in der Schule, wo auch immer, ihre Macht nutzen, um Leute, die ihre Anerkennung gefährden könnten, weil sie Besonderes leisten könnten, dass die gemobbt werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie diffamiert werden, dass man sie einfach aus dem Verkehr nimmt. Angst vor Ablehnung, weit verbreitet. Fast genauso weit verbreitet ist die Angst vor dem Versagen. Angst vor eigenen Fehlern. Was ist oft das Ergebnis, wenn diese Angst sich im Leben breit macht? Dass man gar nichts mehr macht. Dass man sich zurücknimmt und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Was hat Angst mit unserem christlichen Glauben zu tun? Ich denke, relativ viel. Wir haben Lieder gesungen, die voller Bedeutungsinhalt steckten, wo wir uns zu Jesus bekennen. Und wie viele gibt es, die sagen, natürlich, ich vertraue auf Jesus, ich folge Jesus nach. Ich selber habe Höhenangst. Wenn mir jemand vorangeht und ich komme auf den Weg, da ist so eine Stahlsicherung, also so ein Stahlseil an der Seite und es geht seitlich steil bergab, dann kann der gerne voranlaufen. Dann kann ich auch vorher noch so sehr gesagt haben, egal was kommt, ich laufe dir hinterher. Da bleibe ich stehen, da schlackern mir die Knie. Es kann sein auch, dass wir uns ganz zu Gott bekennen, aber in gewissen Situationen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Jesus will uns Leben schenken im Überfluss. Johannes 10, Vers 10 heißt es. Und das ist fantastisch, dass Jesus uns Befreiung schenken will, Freude schenken will. Und wie oft sagen wir, bis hierhin und nicht weiter. Schauen wir uns ein biblisches Beispiel an. Bekannte Geschichte von den Jüngern, von Jesus, von einem Sturm auf einem See und dem Verhalten der Einzelnen. Aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. In den Ferien war ich segeln gewesen und ich weiß, was es heißt, wenn so eine Welle ankommt und das Boot hin und her schaukelt. Da sehnt man sich danach, an Land zu sein und schaut voller Träume und Wünsche an die Küste. Die Jünger saßen in einem Boot. Der Sturm kam, die Wellen kamen, das Boot schaukelte hin und her. Und nicht jeder Jünger war ein erfahrener und gestandener Seemann. Wir wissen, Zolleinnehmer, andere Bürokraten. Die konnten allerdings in der Nacht noch nicht mal ans Ufer schauen, weil sie nichts sehen konnten. Ich denke, es war ziemlich ungute Stimmung an Bord. Und jetzt wurde diese ungute Stimmung an Bord noch gesteigert. Gegen Morgen, in der frühesten Morgendämmerung, taucht plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf, kommt ihnen entgegengelaufen. Die Jünger sind panisch, sie wissen überhaupt nicht, was Sache ist. Der eine oder andere blätterte bestimmt in seinen Beipackzettel von den Seekrankheitstabletten und schaute nach, ob Halluzinationen auch dazugehörten. Und sie wussten nicht, was ist das, wie ist das einzuordnen. Jesus sagt zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin's. Und dann kommt eine sehr interessante Situation, eine sehr interessante Begebenheit. Die Jünger sitzen zu 12 im Boot. Sie erleben den Sturm, sie erleben das Schaukeln und sie wissen zwei Dinge ganz genau. Erstens, es kann nicht funktionieren, dass ein Mensch auf dem Wasser läuft. Und zweitens, wer bei diesem Sturm über Bord geht, der hat verloren. Da gibt es keine Rettung mehr. Die 12 Jünger schätzen die Situation gleichermaßen ein. Es gibt einen einzigen, der sich etwas anders verhält. Es ist nicht der Mutigste, es ist Petrus. Er ist nicht der Mutigste. Wenn wir uns andere Bibelstellen anschauen, wissen wir, dass er auch immer wieder mal an die Grenzen gestoßen ist. Aber vielleicht, weil er die größte Klappe hatte von den Jüngern, vielleicht, weil er am risikofreudigsten war, vielleicht, weil er am flexibelsten war, vielleicht auch, weil er ein anderes Vertrauen in Jesus hatte als die anderen Jünger. Nimmt er seinen Mut zusammen und sagt zu Jesus: Ich sehe, dass dir das möglich ist. Bitte sag mir, dass ich zu dir kommen kann und ich vertraue darauf, dass ich das kann. Es ist interessant, er nimmt einen Perspektivwechsel ein. Das Wesen der Angst ist, dass ich bewerte, wie eine Situation richtig einzuschätzen ist. Nehmen wir die Spritze, von der ich am Anfang erzählt habe. Die Spritze ist ein paar Zentimeter groß. Meine Frau sagt, die Nadel ist sehr dünn. Geht gut in den Bauch rein. Ich sage, die Spritze ist Kilometer groß. Und dieses Rohr, das nimmt es mit dem C-Rohr der Feuerwehr locker auf, dass ich mir da in den Bauch stecken muss. Ich entscheide, wie eine Situation zu bewerten ist. Und manchmal entscheide ich in der Situation, wir reden also jetzt nicht über Panikattacken, sondern wir reden über Situationen, in denen wir mit Angst reagieren. Ich entscheide, dass diese Situation für mich nicht lösbar ist. Das Interessante bei Petrus hier ist, er ist bereit zum Perspektivwechsel. Und er sagt, wenn Jesus Freiheit schenkt, dann möchte ich die Situation aus der Perspektive Jesu betrachten und ich möchte über das Wasser rübergehen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation Sie sich befinden. Es kann sein, dass Jesus Ihnen klargemacht hat und dass es so im Hinterkopf immer mahnt oder im Hinterherz oder sonst wo, dass Sie etwas ändern sollten. Vielleicht, dass Sie mal mit einem anderen Menschen über den Glauben reden sollten, dass Sie an Ihrem Leben etwas verändern sollten, vielleicht auch beruflich was verändern sollten. Aber es gibt ganz viele Vorbehalte. Vielleicht ist der Punkt gekommen, zu sagen, ich möchte jetzt mal die Perspektive Jesu einnehmen und will mal schauen, wie es bei ihm aussieht und mit ihm aussieht. Was gewinnen die Jünger, die im Boot geblieben sind? Sehenswürdigkeit, sie können sagen, wir waren mit dabei, aber sie verpassen das Eigentliche. Petrus erlebt, manche können auch über Bänke laufen und dann können sie sich woanders hinsetzen. Hallo die Damen. Guck, ich bin Lehrer, ich kann mit schwätzenden Jugendlichen umgehen. Also bitte ruhig zu sein und dann können wir weitermachen. Petrus bereit zum Perspektivwechsel. In Römer 12, Vers 2 heißt es, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Verändert euch, arbeitet daran. Und mach dich selber nicht zum Maßstab. Mach dich selber nicht zum Maßstab. Deine eigene Einschätzung der Situation, sie kann doch verkehrt sein. Sie kann verkehrt sein. Eine Spinne ist nicht lebensbedrohlich, zumindest meistens nicht. Warum muss man davor wegrennen? Das aber also nur als kleiner Nebenschauplatz. Wenn ich mein eigenes Gebetsleben beobachte, ich kann nicht über Ihre eigenen Gebete sprechen. Ich kann nur über meins reden. Wie oft habe ich schon gebetet, dass Gott Situationen von mir fernhält? Warum bete ich nicht, dass Gott mir einen neuen Zugang zu den Situationen schenkt? Dass er mein eigenes Denken und mein eigenes Bewerten verändert? Ich hatte ein bisschen Vorlauf vor dieser Predigt, in der ich mich mit der Thematik befasst habe. Und ich habe in verschiedensten Situationen schon angefangen zu beten. Und das Schöne ist, ich habe konkret erlebt, wie Gott mein Denken und meine Wertigkeit verändert hat. Und ich möchte Ihnen Mut machen, auch in solchen Situationen anzufangen zu beten und zu beten, schenk mir deinen Blickwinkel, schenk mir deine Freiheit. Die Geschichte geht weiter. Petrus geht also ein Stück auf Jesus zu. Und dann nimmt die Geschichte eine sehr angenehme Wendung, denn Petrus schaut von Jesus weg auf Wind und Wellen. Und er bekommt Angst. Und in dem Maß, wie er Angst bekommt, versinkt er in den Fluten. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, müssen wir uns bewusst machen. Angst ist nicht weg, nur weil ich sage, ich habe keine Angst mehr. Die kann auch wiederkommen. Wir können rückfällig werden. Petrus wird an dieser Stelle rückfällig. Und er erlebt, wie er versinkt. Und er erlebt was Besonderes mit Jesus. Jesus hätte ja jetzt sagen können, Petrus, jetzt bist du am Versinken. Hättest du mal besser auf mich geachtet. Bisschen große Klappe gehabt. Wirst du jetzt erleben, was es für dich bedeutet. Gehst du halt unter. Kannst ja mal schauen, ob du schwimmen kannst. So reagiert Jesus nicht, sondern er sieht die Not von Petrus. Und er streckt seine Hand aus und er hilft Petrus zurück an Bord. Eine Sache, die Sie genauso erleben dürfen wie ich auch. Wenn wir uns Bibelstellen anschauen, wir hatten den Wochenspruch schon aus Jesaja. Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Frieden geben. Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Oder Matthäus 28, Vers 20, ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Schöne Worte gibt es auch aus dem Psalm 118, Vers 5 und 6. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Angst, lauf, wenn du kannst, habe ich meine Predigt überschrieben. Petrus konnte laufen, er konnte die Angst überwinden. Er hat etwas von dieser Freiheit Gottes erlebt, als sein Vertrauen brüchig wurde, er rückfällig wurde, ging er unter, aber hat in der Situation erlebt, dass er sich auf Jesus verlassen kann und dass Jesus mit ihm durch die Situation geht. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Was trauen Sie Jesus zu? Nehmen wir das Beispiel über Glauben reden. Was trauen Sie Jesus zu? Wenn ein anderer Sie anspricht, sich Gelegenheiten ergeben, kommt die Angst? Oder betrachten Sie die Situation aus der Perspektive Jesu und lassen sich von ihm verändern und beschenken und durchtragen? Ein Schlussgedanke. Erstaunlich ist, dass der Sturm nicht nachlässt. Jesus hat nicht den Sturm weggenommen. Er hätte ja sagen können, Petrus, warte mal kurz, bevor du über Bord steigst, gebiete ich den Wind und den Wellen Einhalt. Nein. Was er zeigt, in dem Sturm ist er bereit, Menschen zu helfen. Und so ist es wichtig, dass wir auch mit nach Hause nehmen und mit in unser Alltag nehmen, dass Gott nicht zwingend die Stürme von uns fernhält, sondern dass Gott in den Stürmen uns seine Hand reicht und durch die Stürme des Lebens mit uns geht. Amen.